Breitbandbesprechung.
Seit der Enthüllung des NSA-Überwachungsprogramms PRISM durch den britischen Guardian Mitte Juli reißen die Skandale ja nicht ab. Und in diesen Skandalen geht es immer wieder auch um den Umgang staatlicher Behörden mit investigativen Journalisten. Am Sonntag vergangener Woche wurde der Brasilianer David Miranda, Partner des US-Enthüllungsjournalisten Greenwald, auf einem Londoner Flughafen stundenlang festgehalten und verhört. Und öffentlich wurde in dieser Woche auch, dass der Guardian Ende Juli zwei Festplatten zerstören musste, auf denen brisantes Material zur NSA-Affäre gespeichert war. Großbritannien diskutiert inzwischen über die Pressefreiheit, doch nicht nur die Briten haben Anlass dazu. Die Verfolgung von Journalisten und Whistleblowern hat besorgniserregende Ausmaße angenommen, kritisiert Reporter ohne Grenzen, denn der aktuelle Fall von David Miranda ist nur einer unter vielen. Matthias Finger hat weitere Beispiele zusammengetragen.
Letzte Woche war David Miranda in Berlin zu Besuch bei der Oscar-nominierten Filmemacherin Julia Poitras. Die Amerikanerin verfügt auch über eine Kopie von Snowdens Dokumentenberg. Bei der Einreise in die USA wird sie jedes Mal vernommen.
I've been stopped at the border since 2006.
Ich werde seit 2006 an den Grenzen gestoppt, seitdem ich Filme über die Zeit nach dem 11. September mache. Sie haben mich ungefähr 40 Mal verhört. Dabei darf ich keine Notizen machen, weil mein Stift angeblich eine gefährliche Waffe ist. Jacob Applebaum ist ebenfalls Amerikaner. Auch er lebt in der deutschen Hauptstadt. Der Internetaktivist unterstützt WikiLeaks. Wenn er in die Staaten reist, wird er regelmäßig mit einem Verhör begrüßt. Bisher 12 Mal. Sie filzen dich, während du dich gegen eine Wand lehnst. Es gibt keinen Rechtsbeistand und sie deuten sexuelle Gewalt im Gefängnis an, falls du nicht kooperierst. Sie machen das nur aus politischen Gründen, um dich einzuschüchtern. Falls die Methode nicht zieht, wird Druck über Familienmitglieder ausgeübt, wie David Miranda, eine Art frühzivilisatorische Sippenhaft. Das paranoide Instrumentarium der Kontrolle ist groß. Monatelang werden Telefonleitungen der Nachrichtenagentur Associated Press abgehört. Ein Informant hatte über einen CIA-Einsatz geplaudert. Es herrscht ein Klima der Verunsicherung. Journalisten können ihre Quellen nicht schützen. Sie stehen selber mit einem Bein im Gefängnis, wie der zweifache Pulitzer-Preisträger James Risen. Vor Gericht muss der Reporter der New York Times aussagen gegen seinen eigenen Informanten. Als Kriegsreporter im Kampf gegen den Terror beschäftige ich mich jeden Tag mit vertraulichen Dokumenten. Alles, worüber ich schreibe, ist geheim. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir die Demokratie aufgeben, um den Terror zu bekämpfen? Die Presse wird kriminalisiert, Informanten wie Regimekritiker verfolgt. Investigativjournalist Barrett Brown drohen 105 Jahre Haft. Er hatte den Link zu einer Seite mit gehackten E-Mails veröffentlicht. Der Fox-Mitarbeiter James Rosen wird als Mitverschwörer beschuldigt. Er hatte geheime Informationen über Nordkorea zitiert. Und Informant Bradley Manning muss für 35 Jahre ins Gefängnis. Investigativer Journalismus wird hier mit der Holzhammer-Methode unmöglich gemacht. Fällt die Pressefreiheit dem Kampf des Staates gegen Terroristen und Staatsfeinde zum Opfer?
Ja, und darüber habe ich gesprochen mit Michael Rediske. Er ist geschäftsführender Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, ob so ein Vorfall wie die Festnahme des Brasilianers Miranda auch in Deutschland hätte passieren können.
In Großbritannien gibt es Antiterrorgesetze, ganz spezifische in dem Fall auch für die Durchsuchung von Leuten, gerade auf internationalen Flughäfen, die wir hier nicht haben. Ich kann mir das so nicht vorstellen, dass das in Deutschland passiert wäre.
Der Guardian will jetzt gerichtlich gegen die Beschlagnahmung von Datenträgern des Lebenspartners von NSA-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald vorgehen. Auf welchen rechtlichen Grundlagen ist diese Beschlagnahmung von Laptop, Mobiltelefon und USB-Stick denn eigentlich geschehen?
Das ist geschehen auf der Grundlage von Antiterrorgesetzen, die aber vermutlich niemand so ganz genau kennt. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien werden ganz offensichtlich Antiterrorgesetze, die nach 9/11 erlassen wurden, auch sehr weit ausgelegt. Wir sehen das an der Stellungnahme der Innenministerin in London, die einfach sagt, dass diese Dokumente möglicherweise Terroristen hätten helfen können mit irgendeinem dieser Inhalte. Das ist eine ganz vage Behauptung, die durch nichts belegt wird. Und das soll dort schon ausgereicht haben, um diese Dokumente zu beschlagnahmen.
Spektakulär, weil Sie sagten gerade, Zerstörung war auch die Zerstörung zweier Festplatten Ende Juli dieses Jahres, auf denen der Guardian brisantes Material zur NSA-Affäre gesichert hatte. Fällt das auch unter diese Antiterrorgesetze?
Das war eine eindeutig politische Aktion. Es wurde Druck ausgeübt. Man hat sich ja dort gar nicht auf irgendwelche rechtlichen Grundlagen berufen, sondern da hat man den Kabinettssekretär unmittelbar vom Premierminister hingeschickt und hat gesagt, wenn ihr das nicht selber zerstört oder uns aushändigt, dann werden wir irgendwas machen, möglicherweise gerichtlich gegen euch vorgehen. Daraufhin hat der Chefredakteur des Guardian sich entschieden, diese Dokumente selber zu zerstören, weil er ja wusste, dass Kopien im Ausland davon existieren. Aber er hat offenbar damit gerechnet, dass möglicherweise auch Gerichte entscheiden, dass er diese Dokumente ausliefern müsste oder dass er ein Publikationsverbot bekommt. Das wäre übrigens so in Deutschland nicht möglich. Ein Vorab-Publikationsverbot, das gibt es bei uns gar nicht.
Dass Alan Rusbridger dieser Zerstörung zugestimmt hat, bezeichnet er auch als einen symbolischen Akt, weil es, wie Sie schon sagten, ja auch Kopien gibt, also nichts wirklich vernichtet wurde, außer den Festplatten. Welche Symbolik steht denn dahinter?
Na, die Symbolik sehe ich zum Beispiel in einer Karikatur im Tagesspiegel, wo diese Geheimmänner, Geheimdienstmänner diese Festplatten zerstören und gleichzeitig sagen, wir verstehen gar nicht, dieser Halunke Snowden, warum stellt er sich nicht den Gerichten unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates?
Nun hat Alan Rusbridger vom Guardian gesagt, man will zunehmend auch aus den USA herausarbeiten, weil offenbar auch dort das sogenannte First Amendment der US-Verfassung die Pressefreiheit besser schützt als in Großbritannien. Ist das denn tatsächlich der Fall? Denn wir haben ja von verschiedenen Beispielen auch in letzter Zeit gehört, in denen Journalisten, die eine investigative Recherche getan haben, bedrängt worden sind.
Vor allen Dingen Journalisten sind gezwungen worden und werden immer wieder gezwungen, ihre Quellen preiszugeben, und zwar auch von den Richtern. Also der Informantenschutz ist sehr löchrig in den USA. Ob das auch für die Nutzung von Dokumenten, die veröffentlicht werden sollen, gilt, wage ich nicht zu bezweifeln. Aber ich hätte wenig Vertrauen in einen umfassenden Schutz des sogenannten First Amendment, wenn ich sehe, was für ein Feldzug auch politischer Art im Moment gegen Whistleblower, gegen überhaupt die Enthüllung von sogenannten Staatsgeheimnissen, auch solchen, die Menschenrechtsverletzungen offenlegen, hier geführt wird. Auch die Justiz in den USA, wissen wir, ist politisiert.
Das heißt, um den Quellenschutz ist es nicht so gut bestellt oder es gibt keine Sicherheit. Was müsste denn geschehen in den USA zum Beispiel, um diese Situation zu verbessern?
Es müsste in allen Bundesstaaten, was bisher nicht der Fall ist, und auch auf der Ebene von Washington Schutz geben, Gesetze, die es Journalisten erlauben, ihre Quellen nicht preiszugeben, sodass man sie auch nicht in Beugehaft nehmen kann, wie das heute der Fall ist.
Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Sie haben ja schon die Unterschiede skizziert, die es zum Beispiel gibt zwischen Deutschland und Großbritannien. Aber auch hier in Deutschland sind ja in den letzten 15 Jahren jede Menge Gesetze erlassen worden, die die Überwachung von Bürgern ermöglichen und potenziell damit auch zur Einschränkung der Pressefreiheit führen könnten. Wie schätzen Sie die Situation der Pressefreiheit vergleichsweise hierzulande ein?
Also Reporter ohne Grenzen warnt natürlich auch immer vor der Verschlechterung der Situation der Pressefreiheit in Deutschland, beispielsweise durch die Vorratsdatenspeicherung, beispielsweise durch die Erweiterung von Befugnissen des BKA. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, was mit etlichen Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung, aber auch beim Verbot der Durchsuchung des Cicero-Magazins gezeigt hat, dass dem Staat da Grenzen gesetzt werden müssen, auch in der Terrorbekämpfung.
Wie sollte Informantenschutz gesetzlich geregelt sein?
Der Informantenschutz ist in Deutschland sehr weitgehend gesetzlich geregelt. Es gibt ein Beschlagnahmeverbot, was nur mit wenigen Ausnahmen zur Geltung kommt. Wir können uns aber auch vorstellen und fordern das auch, dass es auch einen Schutz für Whistleblower, also für die Informanten selber gibt. Die Informanten selber sind nicht geschützt. Sie sind nur geschützt, wenn die Journalisten es schaffen, ihre Informanten geheim zu halten.
Michael Rediske, geschäftsführender Vorstand von Reporter ohne Grenzen, im Gespräch mit Breitband. Informationen geheim zu halten, haben wir gehört, ist für investigative Journalisten nicht ganz so einfach. Da, wo sie vielleicht noch durch das Recht geschützt sind, gibt es immer noch das Stichwort Online-Überwachung. Viele ziehen darum längst das persönliche Treffen mit Informanten vor, um sicherzugehen, dass ihre Quellen eben am Ende doch sicher sind. Jay Rosen hingegen, Journalismusprofessor an der New York University, setzt darauf, dass eine neue Generation von Journalisten staatlichen Angriffen auf Informationen anders Paroli bieten kann.
Ich glaube, der Überwachungsstaat, der ja ein internationales Phänomen ist, kommt dem Journalismus zunehmend näher. Alle Kommunikationen, auch die von Journalisten, sind Teil eines größeren Netzwerks geworden. Damit sind die Möglichkeiten gewachsen, Journalisten auszuspionieren, um investigative Berichte über sensible Themen zu veröffentlichen, die mächtige Menschen lieber verheimlichen wollen, müssen Journalisten deshalb selbst zu Experten werden in Sachen Verschlüsselung und darin, wie man Geheimnisse bewahrt. Auf eine Weise, die weit über das hinausgeht, was sie früher an Vorkehrungen trafen. Ich denke aber, dass sich für die, die gewillt sind, der Überwachung zu trotzen, aus der Reaktion der Öffentlichkeit ein Gewinn und Vorteile ergeben. Es ist eine gefährliche Arbeit, aber auch eine mit einem größeren Potenzial.